Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bharahave pancha khanda bharaharo chapungalo. Bharadhanang dukkang loke bharanikhe panang sukang nikhe petva garum bharang anyang Ich denke mal, viele von uns oder viele Menschen, die ich so im Laufe der Jahre kennengelernt habe, die sich für das Dhamma interessieren, haben irgendwann in ihrem Leben so ein Schlüsselerlebnis oder vielleicht eine gewisse Form von Erkenntnis. Manche mögen sogar so weit gehen zu sagen, das ist ein mystisches Erlebnis. Und nach meinem eigenen Empfinden, weil ich eben auch so ein Erlebnis hatte, glaube ich, dass wir gut daran tun, uns auf diese Schlüsselerlebnisse oder dieses Schlüsselerlebnis, vorausgesetzt, dass wir sowas gehabt haben, von Zeit zu Zeit rückbesinnen. Und das ist so, was ich von Zeit zu Zeit tue, weil diese Rückbesinnung auf einen Moment in unserem Leben, wo wir eine, ja, ich sag einfach mal, weltbewegende Entscheidung getroffen haben, aufgrund dessen wir eine wichtige Entscheidung getroffen haben, ist ein Erlebnis, was sich lohnt, von Zeit zu Zeit in Erinnerung zu führen. Was mich in den letzten Tagen da daran erinnert hat oder zu bewogen hat, war, dass ich eben mit dem Schlüsselerlebnis von jemandem anders konfrontiert worden bin. Und in meinem eigenen persönlichen Fall steht halt bei dieser Erinnerung diese Erkenntnis im Vordergrund, dass es darum geht, dass verstanden werden muss, dass wir etwas aufgeben müssen, um etwas Höheres oder Besseres zu bekommen. Also diese Notwendigkeit der Entsagung, des Aufgebens, des Loslassens, was ja in dem Moment in dieser Form der Erkenntnis gleichzeitig passiert. Viele von euch kennen diesen Moment, wo ich hier auch vielleicht schon mal drüber gesprochen habe, wo dieses Loslassen, diese Erkenntnis der Wichtigkeit des Loslassens sowohl mit diesem Gefühl der Befreiung verbunden war, also diesem spirituellen Glück, aber gleichzeitig sich in dieser Erkenntnis halt eben aufgrund der Verunreinigungen, die natürlich noch im Geiste sind, dieser Verlust zeigt. Bei der Sache, die ich erlebt habe, dass ich gleichzeitig unglaublich froh war, und gleichzeitig geweint habe, wie verrückt, regelrecht geflennt. In der Meditation stellen wir halt immer wieder fest, und ich zumindest, wie wir Dinge aufgreifen. Genau deshalb habe ich gerade auch daran gedacht, diesen Vers zu rezitieren. Bahave Pancha Kanda, eine Bürde sind die Kandas. Bahave Chapukala, das. Und der Träger ist die Person oder das Individuum. Vara Danang Dukang Loke, das Ergreifen dieser Bürde ist Leiden in der Welt. Eine schwere Bürde aufgegeben haben, die Bürde aufzugeben, ist Glück. Und mit dem Aufgeben dieser Bürde und dem Entwurzeln allen Begehrens sind wir hungerlos gestillt. Und diese Erkenntnis, die ja vergänglich ist, solange sie noch nicht tief genug geht, ist halt eine Sache, die wir uns immer wieder vor Augen führen müssen. Warum? Weil sonst verlieren wir uns in dieser Welt der Daseinsgruppen, diese anfanglose und endlose Welt der Daseinsgruppen. Jedes Gefühl, jede Wahrnehmung, die Gedanken, dieses Begehren nach Erleben, Bewusstsein, Körperlichkeit, ob die eigene oder andere, ist eben dieses sich verlieren in der Welt, weil uns eben die Perspektive fehlt, die uns für so einen Moment in diesen Einsichten, in diesen Erkenntnissen zuteil wird. Wo wir sehen, wenn ich es schaffe, das aufzugeben, ist noch nicht ein Aufgeben an sich, oder vielleicht nur ein Stück weit, aber das ist ja auch mein Verständnis von Akaliko, von zeitlos, weil das Aufgeben und das Wegfallen der Bürde, da ist keine Zeit zwischen, diese Zeit gleich. In dem Moment, wo die Erkenntnis da ist, ist die Bürde weg. In dem Moment, wo die Bürde weg ist, ist die Erkenntnis. Das ist unmittelbar. In dem Moment, wo ich das begreife, fällt es weg. Aber weil diese Erkenntnisse sich halt hoffentlich summieren, kommt dann irgendwann hoffentlich mal der Punkt, wo das mal ein bisschen tiefer rutscht. Manchmal sind das nur so Momente, manchmal reicht es für den Geist, um mal für längere Zeit loszulassen. Aber gerade so in dieser Zeit glaube ich, dass es für uns als Dhamma-Praktizierende noch viel wichtiger ist und wird, sich immer wieder darauf zurückzubesinnen, dass die fünf Kandas sind nicht unsere Freunde, das sind nicht unsere Kumpels. Das sind auch nicht unsere Feinde, das will ich damit nicht sagen. Ich möchte hier keine Feindbilder aufbauen, um Himmels Willen. Darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, dieses Verständnis immer wieder zu versuchen, in den Geist zu bringen, dass es darum geht, diese Bürde aufzugeben. Aber wir wissen aus Erfahrung, das ist nichts, was wir mit Willenskraft machen können. Aber dieses häufige sich erinnern an die Tatsache, dass wir von denen nichts zu erwarten haben, hilft uns, dem Drama der Welt nicht so zu erliegen, wie das gerade in dieser momentanen Situation unglaublich viele Leute tun. das Krankheiten sind, ob das Seuchen sind, ob das Kriege sind, ob das Enttäuschungen sind, ist ganz egal. Was erwarten wir? Und da drin rumzufummeln, in diesen Kandas, wir kommen ja nicht drum rum. Ich sage ja nicht, dass wir nicht handeln oder agieren sollen. Das wäre ein Paradox. Wir stecken ja nun mal drin. Zu unserem Leidwesen. Aber wir müssen uns die Perspektive bewahren, dass es da einen Weg raus gibt. Und deshalb müssen wir halt immer vorsichtig sein oder genau hinschauen und sehen, wo geht unser Interesse hin? Wo geht unsere Faszination hin? Und was sind die Dinge, die mich beschäftigen? Ob das angenehme oder unangenehme Dinge sind, spielt keine Rolle, aber spielt sich immer in diesem Bereich dieser Daseinsgruppen ab. Weil was anderes gibt es eben nicht. So. Aber in diesem Vers ist unmissverständlich vom Buddha klar gemacht worden, dass es eine Möglichkeit gibt, von dieser Bürde befreit zu sein, hungerlos gestillt. Und deshalb sage ich immer gerne oder erinnere mich selber auch immer wieder gerne daran, dass dieses Selektieren eigentlich unzuträglich ist, nach meiner Erfahrung. Natürlich müssen wir unser Herz erstmal gut machen. Das ist richtig. Ich sage nicht, dass wir innerhalb dieser Khandas nicht uns bemühen müssen, die erstmal gut zu machen. Das ist ganz wichtig, weil ohne das Herz gut gemacht zu haben, können wir mit der Praxis noch nicht mal anfangen, geschweige denn Frieden erfahren und von Freiheit ganz zu schweigen. Und dieses Gutmachen, da müssen wir eben die geschickten Mittel anwenden, den Geist heilsam zu machen. So ein Thema wie Dankbarkeit. Die Tatsache, dass ich mich nicht mit einem Steuerberater rumschlagen muss. Die Tatsache, dass ich nicht morgens zur Arbeit fahren muss. Die Tatsache, dass ich mich nicht mit irgendwelchen Leuten rumschlagen muss, weil das meine Vorgesetzten sind und ich irgendwie da Liebkind mich machen muss. Und die Tatsache, dass ich hier jeden Tag was Leckeres zu essen kriege. Die Tatsache, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. So dieses Gefühl der Dankbarkeit, wenn man sich dem hingibt, ist eine unglaublich starke und auch stabile Basis für dieses Loslassen auch. Das ist wie so ein Sprungbrett. Das gute Herz ist so das Sprungbrett ins Nichts oder in die Leerheit. Also wir brauchen das Sprungbrett. Also brauchen dieses Gutmeinen mit den Menschen, mit der Welt. Und wir brauchen auch nicht enttäuscht zu sein mit unseren Mitmenschen. Wir brauchen auch nicht zu trauern, wenn irgendjemand stirbt. Trauer ist ein unheilsamer Geisteszustand. Wir kommen nicht drum rum zu trauern, weil wir noch Verunreinigungen in unserem Herzen haben. Und das ist ja auch in Ordnung. Aber erinnern müssen wir uns daran, dass das nicht gut ist. Oder dass das nicht sein muss. Dass wir davon frei sein können. Meine Erkenntnis zu dieser Zeit, wo ich damals in Nanachat als, das war nicht Macau, glaube ich, war, ich muss meine Familie und meine Freunde aufgeben, um diesen Weg gehen zu können. Das war die Erkenntnis. Aber dieser Weg des Dhamma hatte in dem Moment so viel Macht, so viel Kraft, so viel Gewicht, dass das mit dieser Trauer oder mit diesem Wissen um den Verlust auf gleicher Ebene war. Oder ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Irgendwie war es auch stärker. Die Tränen, die sind ja irgendwann wieder weggetrocknet. Und die Trauer ist irgendwann verflossen. Aber diese Gewissheit, dass dieses Dhamma rausführt zu Jodako auf seiner Upasampada, habe ich gesagt, als er nochmal um Zuflucht gegangen ist, dass das die Zuflucht zum dreifachen Juwel ist. Das ist das kostbarste Juwel im ganzen Universum. Es gibt nichts Besseres, es gibt nichts Tolleres, nichts Höheres, nichts Wertvolleres, nichts Reineres. Weil dieses Juwel uns dazu verhilft, diese Bürde abzuwerfen. Und deshalb sage ich oftmals hier auch gerne, so, dass man muss irgendwo lernen, das alles in einen Pott zu schmeißen. Ob Mama, Papa, Putin, Corona, Seuchen, Epidemien, Kriege, Sex, Drogen, ist alles eins. Alles in einem Pott, gut durchrühren, alles fünf Kandas. Bitte sehr. Einmal Kanda-Brei. Aber, wenn man das jetzt so hört, darf man nicht, also sich nicht dazu verleiten lassen, zu glauben, dass es eben nicht darum geht, Gut und Böse unterscheiden zu können. Oder richtig und falsch. Oder heilsam und unheilsam. Aber Befreiung ist jenseits von Gut und Böse. Befreiung ist jenseits von heilsam und unheilsam. Ich weiß noch, als Ajahn Mahabua irgendwann mal wieder in seinen letzten Zügen war, war er ja öfter, bevor er dann endlich den Körper abgelegt hat, kann ich mich noch erinnern, hat er gesagt, und wer ihr chantet, Kusala Dhamma, Kusala Dhamma, da ist keiner Kusala Dhamma, Kusala Dhamma, Kusala Dhamma mehr. Für mich braucht er nicht Kusala Dhamma, Kusala Dhamma zu chanten. Heilsame und unheilsame Dhammas, nichts mehr mit zu tun. So. Und ich sagte, weil wir sind ja noch nicht da. Ist ja klar. Aber mir persönlich hilft diese Perspektive oder dieses Vertrauen, dass es da was drüber hinaus gibt. Das hilft mir persönlich zum Loslassen. Das ist ein geschicktes Mittel für mich. Und deshalb, man redet ja immer nur über die eigenen geschickten Mittel. Und das hilft mir manchmal, das alles irgendwo loszulassen. Und nichtsdestotrotz müssen wir uns natürlich in unserem Umgang mit den Menschen um uns herum, mit den Aufgaben und Pflichten, die wir ja nun mal haben, selbstverständlich bemühen, gut zu sein. Und es erkenntlich zu zeigen, dankbar zu zeigen. Zu sehen, dass es gibt nichts Heilsameres, Besseres, Tolleres als ein Dhamma-Projekt zu unterstützen. Haben wir heute drüber gesprochen. Es gibt nichts Besseres, was man mit seiner Kohle machen kann. Fertig aus. Braucht man gar nicht drüber zu reden. Und trotzdem bin ich jetzt nicht irgendwie verlegen oder enttäuscht oder wie auch immer, dass eben manche Leute das vielleicht noch nicht so gesehen haben oder verstanden haben, weil jeder ist irgendwo da, wo er steht, und jeder muss mit den Dingen arbeiten, die er eben hat. Das sind halt so Sachen, woran man sich dann immer wieder mal erinnern kann. Und so ein magisches Wort muss ja nicht. So, wenn mein Geist irgendwas bringt, muss ja nicht. Wenn mein Geist sich in eine bestimmte Richtung bewegt, muss ja nicht. Wenn mich jemand irgendwohin einlädt, muss ja nicht. Muss ja nicht. Wenn ich genug Achtsamkeit habe, dann kann ich mir ja sagen, muss ja nicht. Ich muss ja nicht in die Richtung gehen. Ich muss ja nicht in die Richtung denken. Ich muss ja nicht diesen Gedanken erlauben, sich in meinem Geist niederzulassen. Ich muss ja nicht diese Wahrnehmung erlauben, sich in meinem Geist niederzulassen. Ich muss ja nicht mich ans Internet setzen. Ich muss ja nicht mir einen Dhamma-Vortrag anhören. Ich muss ja gar nichts. Und dann manchmal so, dann fällt dann einfach weg. Das ist so, wie wenn du auf den Fade-Knopf drückst. Dann läuft das alles aus. Kommt zur Ruhe, kommt zum Ende. Wird still, wird friedvoll. Also ich glaube, gerade so in dieser Zeit ist halt unglaublich wichtig, und dass wir uns auf dieses Dhamma mehr als unsere Kilesas uns normalerweise erlauben, rückzubesinnen. Weil sonst ist diese Verzettelung, die ist uns gewiss, die Verstrickung, die ist uns gewiss. Wir haben es jetzt irgendwie lange genug gut gehabt. Also in der Regel jammern wir eigentlich immer noch auf recht hohem Niveau. Und wenn das jetzt alles ein bisschen schlechter wird da draußen um uns herum, vielleicht ist das gar nicht so schlecht für die Dhamma-Praxis. Da muss erstmal wehtun, so ein bisschen. Weißt du, so, das ist wie mit den, wie viele Pferde sind das? 6 oder 7 Pferde? Ja, das doofe Pferd, das ganz doofe Pferd, das muss ja irgendwie so richtig mit der Gerte prügeln, bis das erstmal anfängt zu laufen. Und das clevere Pferd, das braucht nur den Schatten von der Gerte zu sehen, und dann läuft das gleich los. Vielleicht sind wir einfach von der Generation, die irgendwie erstmal geprügelt werden muss, dass wir mal aus dem Kaffee kommen. Aber es ist ja keine Qual, im Gegenteil. Ne? Dieses sich rückbesinnen auf das Dhamma, dieses sich auf das Wesentliche, dieses wunderbare Dhamma zu besinnen, ist ja was den Geist in die richtige Richtung bringt. Nur das erfordert eben doch diese rechte Anstrengung, sich eben nicht mit zu viel weltlichen Müll zuzuschaufeln. Und da müssen wir einfach selektiv sein in der Richtung. Auf der einen Seite alles in einen Pott schmeißen, aber die Dinge, wo wir dann uns entscheiden, doch uns zu involvieren, weil wir meinen, dass es eben aus welchen Gründen auch immer jetzt wichtig ist, dass man eben da wirklich schaut, dass man da sehr vorsichtig mit umgeht. Weil wir sind als Dhamma-Praktizierende, sind wir dazu da, um uns selber gut zu machen, um unser eigenes Herz gut zu machen. Und dadurch helfen wir auch anderen. Wir helfen nicht der Welt, indem wir die Welt verbessern. Die kann man nicht verbessern. Die ist hoffnungslos verloren. Das war immer so, das ist so und das wird immer so bleiben. Und jetzt sind einfach die Begebenheiten und die Bedingungen, die verändern sich vielleicht, aber ja, ich meine, kann man ja zum Spaß mal machen, mal in die Geschichte zurückgucken. Das, was wir jetzt im Moment erleben, ist alles schon tausendmal da gewesen. Das ist nichts Besonderes. Und wir tun der Welt auch keinen Gefallen, indem wir uns mit diesen Dingen überhaupt auseinandersetzen. Wir tun der Welt einen größeren Gefallen, indem wir nach innen gehen, unser Herz gut machen, unser Herz still machen, lernen, loszulassen, aufzugeben, abzugeben. Und vor allem lernen, dass dieser Verlust eigentlich immer eine viel höhere Belohnung hat. Und der Verlust von Welt oder von weltlichen Dingen, wenn das auf die richtige Weise geschieht, wird immer mit Dhamma entlohnt. Und das ist viel, viel kostbarer. Und selbst die höchsten Errungenschaften, die wir erreichen können, im Vergleich zu einem Moment Samadhi. Und wenn das nur Kanika Samadhi ist, wenn das nur ein momentanes Sammeln des Geistes ist, wo endlich mal Glück und Frieden herrscht, ist viel mehr wert als irgendwelche weltlichen Errungenschaften. Aber was in dem Zusammenhang unglaublich wichtig ist, und das ist eigentlich so das, worauf ich so ein bisschen auch hinaus wollte, ist so diese Fähigkeit zu entwickeln, weil wir müssen uns ja, wie gesagt, von Zeit zu Zeit in Dinge involvieren. Aber eben diese Fähigkeit zu entwickeln, wenn ich denn dann mich hinsetze zu meditieren, dann auch wirklich zu meditieren. Wir wissen ja, wie das ist. Da ist ja immer irgendwas, was man noch machen muss. Und dann ist noch dieses Projekt und jenes Projekt. Aber das Schlimmste, was mich am meisten in meiner Praxis immer frustriert hat, ist, wenn ich mich dann hinsetze zum Meditieren, dass ich mir dann irgendwie dieses Nachspiel anhören muss. Ja, und da habe ich echt für gekämpft. Bin da immer noch nicht perfekt in diesem, dass ich das dann alles loslassen kann, aber schon um Längen besser, als das früher war. Weil das ist dann wirklich so ein Moment, da kann man sich dann besinnen, rückbesinnen und sagen, hey, muss ja nicht. Jetzt ist gut. Jetzt kann das auslaufen. Wenn es dann wichtig wieder wird irgendwann, dann kann ich es ja wieder aufgreifen. Aber jetzt ist gut, jetzt brauche ich das nicht. Ja, diese Momente, wo der Dhamma im Herzen sich irgendwie entfaltet, entwickelt, sei es durch Freude, Bhiti, oder sei es durch Zufriedenheit, oder sei es durch Dankbarkeit oder welche immer heilsame Qualität das schafft, sich da im Geist auszubreiten und dich an diesen Punkt führt, von dem aus du dann eben den Sprung machen kannst. Oder es ist ja nicht, dass man da steht und sagt, so jetzt springe ich. Das passiert ja dann einfach. Die Ursachen sind halt dann gelegt und dann springst du halt einfach. Du kannst dann eigentlich gar nicht springen. Diese kostbaren Momente, die haben wir ja, die sind ja gespeichert. Und wenn wir uns derer erinnern, dann kann das alleine ja auch schon wieder ein Motivator sein. Und das setzt dann die ganze Sache auch wieder in Perspektive. Und ich weiß auch, dass wenn dann der Geist mal wieder Ruhe und Frieden und Freude gefunden hat, dann bin ich auch wieder viel fitter. Nicht um Klosterbusiness oder irgendwelche anderen Sachen zu kümmern. Dann bin ich einfach entspannter und gelassener und ruhiger und gleichmütiger. Dann geht es mir einfach viel besser. Während wenn jetzt schon wieder lange her ist und die Meditation irgendwie schon lange nicht mehr so richtig gebissen hat, dann merken wir ja auch, wie wir dann auch schneller reizbar sind und irgendwie genervter sind und Sachen gehen uns einfach mehr auf die Nerven und die kleinen Wehwehchen im Körper, die machen uns mehr zu schaffen als sonst. Und wenn der Geist irgendwie mal wieder so ein bisschen Samadhi geschnuppert hat, dann ist das alles nicht so wichtig. Aber ich glaube, gerade in einer Zeit, wie gesagt, wo die Welt scheinbar, das ist ja auch nur eine Wahrnehmungssache, ja, wo dieses scheinbare Chaos in der Welt da auf uns zuzukommen droht oder bereits um uns herum ist, darum geht es mir eigentlich, sind wir dann doch oftmals geneigt, da irgendwie mit dran drehen zu wollen oder drum mit dran rumschrauben zu wollen. Oder zumindest gibt man sich dann der Illusion hin, dass man da irgendwas verstehen kann, warum das jetzt so ist. Na, wenn ich jetzt da mal eben 20 Minuten im Internet gucke und dann weiß ich jetzt genau, was da ist und warum der Putin und was da jetzt ist und warum die Ukraine und tralala und warum Corona und wer Corona und was Coroni, Corona, tralala, da gibt es nichts zu wissen. Jedenfalls nichts, was es wert ist, zu wissen. So, das ist alles ganz interessant, ganz bestimmt. Keine Frage. Die wahren Gründe, warum das wie Entwicklung und in der Geschichte und wie das wirklich war und so. Ganz toll, ganz großartig, aber gab es immer. Da gibt es auch Leute, die wissen ganz genau, ne, was da vor 50 Jahren in der Geschichte da und da passiert. Da gibt es Geschichtsbücher von. Nur wenn du dann die Geschichtsbücher von den einen liest, dann denkst du, oh, die anderen sagen aber dann, was ist irgendwie. Das ist halt die Welt. Also ich sage ja nicht, dass man das komplett vernachlässigen soll, aber man muss es in Perspektive rücken, zum Dhamma. Und dann verblasst das einfach, egal. Wie interessant, wie faszinierend, wie richtig, wie falsch, wie grausam, wie böse, wie unheilsam. Das ist alles der gleiche Quatsch. Das ist alles der gleiche Brei, aus dem Samsara irgendwie zusammengepanscht ist. Die Perspektive zu kriegen, wenn wir die Perspektive haben, man guckt dir so einen Lumpur Liam an, das ist ja nicht, dass der keine Ahnung von nichts hat. Das ist ja nicht, dass der doof ist. Im Gegenteil. Der bringt manchmal Sachen, da denkst du, boah, woher weiß ist der denn? Und der hat auch Ahnung. Der hat auch Plan, was da um ihn herum passiert. Und viel mehr als die meisten anderen. Aber du siehst es ihm nicht an, weil er eben die Perspektive hat. Er kann das in Perspektive setzen. Wenn jemand stirbt, dann sagt Lumpur Liam, Hai Jai Kao, Hai Jai Ok. Einatmen, ausatmen. Oder wie Lumpur Tui. Ge, da. Kennen, entsteht, vergeht. Das alles. Das ist das Dhamma. Die Einzelheiten, die spezifischen Dinge und die Pros und die Kontras und das hoch und runter und hin und her und schön und hässlich. In der Perspektive zum Dhamma ist das alles der gleiche Brei. Und das ist so ein Ding, was ich versuche, bemühe ich mich jedenfalls, das irgendwo so in meinem Geiste mir zu bewahren. Ja, mir natürlich auch nicht immer gelingt, ist klar. Weil manche Dinge sind ja dann auch faszinierend. Und dann ertappt man sich wieder, sich da irgendwo verliert und meint da jetzt irgendwelche ganz tollen Erkenntnisse zu gewinnen, was da jetzt wirklich abgeht. Aber wofür das Ganze? Wenn mich das nicht dazu führt, dass ich mich auf mein Kissen setzen kann und den ganzen Rotz loslassen kann, dann ist es das einfach nicht wert. Fertig. Ich meine, bei den Laien ist das nochmal ein bisschen was anderes, weil mit dem Lebenserwerb, den er ja natürlich nun mal auch fristen müsst, sind natürlich mehr Verpflichtungen verbunden. Das ist mal ganz klar. Aber das heißt ja nicht, dass man sich diese Perspektive nicht auch da bewahren kann. So die Leute, die irgendwie gute Meditation haben, die funktionieren auch in der Welt gut. Wenn diese Verlagerung anfängt stattzufinden, wo man sich mehr um weltliche Belange kümmern muss und der Geistesfrieden darunter leidet, dann muss die rote Lampe angehen. Dann müssen wir gucken, boah, irgendwas ist da jetzt nicht so wichtig. Also es ist halt immer diese Zweigleisigkeit, wie ich das da mal verstehe. Auf der einen Seite das Entwickeln von dem Heilsamen, von diesen heilsamen Qualitäten, wie Dankbarkeit, Großzügigkeit, das Verständnis von Dana, das Sila natürlich, aber auch diese Qualitäten von Genügsamkeit, Zufriedenheit, in der Lage sein, mit unliebsamen Begebenheiten trotzdem im Frieden zu sein. Das sind ja alles Geschicke, Geduld, die wir entwickeln können. Aber auf der anderen Seite eben uns diese Perspektive ja, aufs Nibbana zu bewahren. Nibbana ist nicht eine perfekte Welt oder irgendeine Perfektion innerhalb der fünf Daseinsgruppen. Nee, das ist jenseits der fünf Daseinsgruppen. Das ist jenseits von Körper, Gefühl, Wahrnehmung, Geistesgestaltung und Bewusstsein. Und dieses Mikrokosmos, Makrokosmos, im Kleinen wie im Großen, unser berühmtes Hologrammgleichnis. Guck mal, der Buddha gibt ja oftmals auch, er nennt ja oftmals auch Dinge Nibbana hier und jetzt, die eigentlich noch nicht Nibbana sind. er geht ja auch hin und sagt, das ist jetzt zwar noch nicht Nibbana, aber das geht schon da in die Richtung. Und genauso können wir uns ja auch versuchen, so gut wir eben können, mit unseren eigenen geschickten Mitteln, uns dieses Nibbana hier und jetzt zumindest im Gedächtnis zu bewahren, in der Erinnerung oder diese Möglichkeit oder diese Perspektive zu bewahren. Weil wenn der Geist dann mal irgendwann subtiler wird, feiner wird und gesammelter wird, mehr Achtsamkeit da ist, dann können solche Wahrnehmungen, die wir entwickelt haben, solche Perspektiven, in dem Moment dann kriegen die plötzlich eine unglaubliche Durchschlagkraft. Und dann kann es wirklich dazu führen, dass dann mal der Geist sich wirklich ablöst, loslöst von den Dingen, wirklich mal nach ihm geht. Weil sonst, wenn wir diese Erlebnisse nicht haben, dann ist das eben dieses, ich fand das immer so schrecklich, dieses Dry Inside. Das ist nicht fluffig, das ist nicht saftig, das ist einfach trocken und spröde und das ist alles irgendwo verkopft, aber da geht das Herz nicht auf. Das ist nichts, wo irgendwie das Herz mal richtig, ja, so diese Frische erfährt. Das ist dann so zusammengehalten und zusammengezimmert und alles irgendwo so verkopft und Konzepte, Ideen. Also uns diese Perspektive bewahren, das Loslassen, Aufgeben, Abgeben, Entsagung, das wir da was für kriegen. Das ist nicht, wenn wir so damals diese Idee, meine ganzen Kumpel nicht mehr zu sehen und meine Mutter und meinen Papa jetzt irgendwie nicht mehr zu sehen, ja, zumindest für eine ganze Zeit, das war schon befremdlich. Aber da war halt die Perspektive da. Das ist kein Verlust. Ich sage das immer so, wenn jemand ein wirklicher Freund ist, ich kenne jetzt so mit den wenigen Leuten, die ich in Mülheim, wo ich dann nicht ab und zu mal zu meinen Eltern gehe, die dann noch so übrig geblieben sind, die kann ich 5 Jahre nicht sehen, 10 Jahre nicht sehen, oder damals zumindest, und dann war das immer noch genauso wie vorher. Da sind Bedingungen, die sind irgendwann geschaffen worden, und die sind nach wie vor da. Und innerhalb dieser Bedingungen ist diese Beziehung oder ist diese Sache ja auch noch existent. Aber sie ist nichts mehr, weil ich ergreife oder wo ich dran festhalte. Oder das ist da, wenn es da ist, und das ist weg, wenn es weg ist. Und das ist gut so. Ich habe den Fehler in meinem Leben, also zweimal gravierendst gemacht, dass ich irgendwie an diese Unvergänglichkeit mich geklammert habe. Ich habe mich dann als einen alt werdenden Mönch in Puchomgom mit Lungpu Pasano gesehen, in diesem wunderschönen Kloster am Mekong. Ja, das ist alles tot, ist alles weg. Kloster ist nicht mehr lebenswert. Die Mönche sind in alle Richtungen verstreut. Ajahn Pasano ist nach USA gegangen. Er war eine Illusion. Und dann habe ich mich der Illusion hingegeben, habe australische Staatsbürgerschaft angenommen. Australien und Perth und super Wetter und klasse Kloster und Samadhi Ajahn. Ja, und dann ist es da ein Bach runtergegangen. Es ist egal, worauf wir irgendwie bauen. Wir bauen immer auf Sand. Und das muss irgendwann auseinanderfallen. das muss man sich einfach immer wieder klar machen. Und das ist ja das, was eigentlich zur Befreiung führt. Und diese Erkenntnis, dass es da eigentlich überhaupt nichts gibt. Da gibt es nichts. Das ist leer. Mai mi arai. Da ist nichts. Ajahn Chahs berühmter Spruch, dass er gerne missverstanden wird. Da gibt es nichts. Ist nichts da. Aber Dhamma ist da. Befreiung ist echt. Nibbana ist das Einzige, was wirklich echt ist. Ja, und deshalb müssen wir in unserer Praxis, so gut wir können, dieses Mickey Maus Nibbana aufbauen. Indem wir die Dinge einfach in Perspektive rücken. Und manchmal klappt das. Aber jeder ist anders. Ich will das auch niemandem aufstülpen oder niemandem schwätzen. Aber so diese Fähigkeit zu lernen, wenn ich das mache, dann mache ich das richtig. Und wenn ich das mache, dann mache ich das richtig. Und nicht irgendwie das machen und dann an das andere denken. Diese klare Linie schaffen. Das macht schon unheimlich viel aus. Da wird dann auch, zumindest nach meiner Erfahrung, Sati-Achtsamkeit durchtrainiert. Ist ja auch eine Form von Disziplin. Das ist ja eine Art von Disziplinierung, den Geist zu trainieren. Und wenn man den Geist trainieren will, dann muss man auch gucken, dass er irgendwie langsam mal lernt zu gehorchen. Weil wenn er immer noch Mucken macht und immer noch dir auf der Nase rumtanzt, nach 30 Jahren, dann ist das irgendwie, oder nach weiß ich wie viele Jahren, dann ist das frustrierend. Ich weiß nicht, ich will hoffen, dass das jetzt nicht so wie so eine Keule rüberkommt, weil in meiner eigenen Wahrnehmung ist das ja auch nichts, ich quäl mich ja damit auch nicht. Ne, Atametikus-Joke irgendwie, Askese, nur wenn es nicht weh tut. Ne, ich bin ja auch nicht der unheimliche Asket. Ich habe nur für mich gelernt, dass das meine Art und Weise ist, mit mir gut umzugehen. Und das ist essentiell auch das, was jeder für sich irgendwo rauskriegen muss. Wie gehe ich mit mir selber gut um? Nett um? Wir können uns zu nichts zwingen, wir können uns auch nicht prügeln, das nützt alles nichts. Aber diese Perspektive ist ja was Heilsames, das ist ja was Gutes, das ist ja Dhamma. Und wenn wir das schaffen, uns die zurechtzulegen, in unserem Herzen irgendwo, das Herz das irgendwo versteht, dann ist das eine ganz wunderbare Sache. Und dann ist das auch nichts Schreckliches oder so. Das ist mal einfach so. Die Welt ist die Welt, fertig. Dhamma ist Dhamma. Verlangen. Ja.
Sadhu.
Ich muss letztens an das denken, was du oft sagst. Weisheit ist die Fähigkeit, loszulassen, wenn es weh tut. Und letztens am Bahnhof so eine Szene erlebt, wo es mir direkt übel wurde, also ein bisschen. Typ offensichtlich völlig auf Drogen mit Kinderwagen vor sich und bla bla bla. Da hatte ich echt Mühe hinterher, diese Bilder oder also da wusste ich, okay, das hat Potenzial, mich jetzt echt lange zu beschäftigen. Und da dachte ich, wie, da musste ich echt rumspielen und in mein Hirn kramen, wie kann ich das jetzt anders anschauen, dass es nicht sich festfrisst. Und da habe ich gemerkt, es braucht Zeit, es braucht echt sich hinsetzen und so verschiedene Perspektiven einnehmen und schauen, welche greift denn. Weil, ja okay, Dukkha, das war mir zu oberflächlich. Also ich finde so, verschiedene Perspektiven greifen nicht immer gleich gut.
Ja. Ja, und vor allem, wenn du dich nicht kümmerst, oder wenn du dich nicht bewusst damit dann auseinandersetzt, weil das ja offensichtlich tief gegangen ist, schleppt sich das dahin.
Ja.
Also so zu tun, als könnte ich das jetzt los, das funktioniert nicht. Ja. Ich mache den Fehler auch, wenn ich irgendwie manchmal meine, ah, da stehe ich drüber, und dann merke ich aber, das nagt, so gewisse Sachen. Du frisst dann doch noch. Und wie du schon sagst, wenn ich wirklich mal mir das vor Augen führe und versuche, ein geschicktes Mittel oder versuche, da irgendwie in Perspektive zu setzen, dann kannst du das auch loslassen. Aber auch im Positiven haben wir ja oftmals Wahrnehmungen von Dingen, die wir schön finden. Und merken dann, wie dieses Begehren oder manchmal Lust, wie diese Qualitäten sich dann im Geiste irgendwo so dahin schleppen. Da ist das gleiche Phänomen, wenn wir uns dann nicht mit der Sache konkret dann nochmal auseinandersetzen, dann schleppt sich diese Wahrnehmung dahin und das bleibt immer ein Ding, was irgendwie unser Begehren irgendwo schürt. Diese Attraktivität, die bleibt einfach da. Während wir, wenn wir dann irgendwann mal hingehen und sagen, jetzt gucke ich mir dann mal genau an, wo ist denn das Schöne oder wo ist denn das Attraktive oder wo ist denn das Faszinierende oder zeig doch mal, warum trägt mein Geist das jetzt als so angenehm und schön und toll mit sich rum? Und dann kannst du das genauso sprengen.
Ich habe im Auto selber Dhamma-Vortrag gehört auf Englisch. Deshalb bin ich mir mit allen Vokabeln sicher, aber die Instrumente, wie wir normalerweise diese Geschichte von Sisyphus interpretieren, der diese Kugel immer hochschleppen muss, kurz bevor sie ankommt,
fällt sie
wieder runter. Und die Nonne interpretiert das anders, beziehungsweise jetzt auch von irgendwo anders her, dass wir diese Kugel lieben. Dass wir, also da habe ich so dran gedacht, diese Themen, die sich dann so durchschleifen, mit denen, irgendeine Faszination muss es ja geben.
Na klar.
Und dass diese Kugel nichts ist, wo wir leider da hochschleppen müssen, sondern wir fühlen uns total um diese Kugel.
Na klar. Das ist gut.
Wir träumen nachts von dieser Kugel.
Ja, finde ich cool.
Das ist von Bodhisattva. Es geht ja davon aus, dass Albert Camus hat den Mythos des Sisyphus aufgegriffen, um die endlose Plackerei der Menschheit zu zeigen, hat aber eben nicht so richtig gewusst, darüber hinauszugehen. Und der Samanera Bodhisattva hat dann diesen Sisyphus mit den vier Götterboten sich begegnen lassen. Und in der fünften, also fünf Abteilungen in diesem Essay, und in dem fünften Essay überwindet er sein Leiden scheinbar, indem er sich halt, indem er die Kugel liebt, indem er jetzt endlich seinen Platz gefunden hat. Da kommen so witzige Formulierungen vor, in seinem Geist gibt er imaginäre Vorträge vor einem hingerissenen Publikum über die Kunst des Felsenhochrollens. Da hat er einen ganz witzigen Stil.
Ist ja irgendwo stellvertretend dann auch für die Khandas. Ne? Die Kugeln sind halt unsere Khandas. Das ist halt unser Dasein, unsere Existenz, die wir lieben und beschützen. Ja, ob das jetzt Plackerei ist? Klar ist das Plackerei, aber wir lieben die Plackerei. Ich meine, das Schwierige, sich dann irgendwo im kleinen Rahmen bewusst zu machen, ist ja die Tatsache, dass wir ja irgendwie ständig mit diesen fünf Pandas, wir haben ja nichts anderes. Selbst diese Erkenntnis, na, all diese Sachen, die passieren ja immer noch in diesem Rahmen. Aber es ist zumindest ein Rahmen, der verhältnismäßig mehr Bürdenfreiheit hat. Also so sehe ich das irgendwo für mich. Na, ich gebe mich auch nicht der Illusion hin, dass wenn ich jetzt irgendwie da sitze und dem Wissen fröne, dass das irgendwie schon jenseits der kann das ist. Das ist ja Quatsch. Das ist eine Perspektive, die ich schaffen kann, die mir erlaubt, bestimmte Dinge loszulassen, die ich loslassen muss, um in diesem stufenweisen Training mich dieser Sache anzunähern. Es ist eine Annäherung. Weil letztendlich, wenn losgelassen wird, wenn Loslassen irgendwann mal komplett ist, ja, was bleibt denn dann über, wenn ich das Wissen? Aber das Wissen ist ja jetzt schon da. Das heißt, ich kann mich diesem Wissen ja jetzt verschreiben, statt den Dingen, um die ich weiß.
Ich stimme dir 100% zu. Also das Wissen ist in den fünf Kandas enthalten. Deswegen ist es ja nicht ganz so einfach, wie manchmal gewollt wird.
Gewollt wird, ja.
Aber ja, man kann also mit dem Loslassen, also nach meiner Erfahrung, zwei verschiedene Strategien einlegen. Wenn man genau einen Finger drauf legen kann, was jetzt gerade unheilsam ist, dann kann man ein Gegenmittel machen. Aber das findet meistens immer noch auf der gleichen Ebene statt. Und das ist mir jetzt in den letzten Tagen sehr klar geworden. Da kam eine Fülle von Informationen auf mich zu und ich habe dann innerlich versucht, da Ordnung reinzubringen und habe innerlich ein imaginäres großes Blatt Papier vor mir gehabt und bin dann nicht weitergekommen und bin dann erst weitergekommen, als ich das dann imaginär einfach zerknüllt habe. Das ist alles dasselbe Soße.
Sadu.
Immer wieder dasselbe.
Ja, das ist immer wieder dasselbe.
Austauschbar. Ich meine, man muss nicht so weit gehen, zu sagen, Etang, Santang, Etang, Panitang, dies ist das friedvolle und erlesene Nibbana, oder alle Gestaltungen sind unbeständig, sondern einfach eine Stufe zurückgehen.
Ja, eben.
In der Verallgemeinerung reicht schon in der Regel aus.
Manchmal löst das ja so eine Kettenreaktion aus. Die Erkenntnis und das Wegfallen der Bürde, die sind ja zeitgleich. Wenn du in dieser kleinen Erkenntnis, welche immer das auch sein mag, das Prinzip verstehst, dann kann das eine Kettenreaktion auslösen.
Die Freude oder Piti oder was auch immer, das ist so ein richtiges Katapult unter Umständen.
Genau.
Ja. Eine Freundin von mir, die war letztens auf einem Retreat und die hat aber seit langem Beziehungsprobleme. Und im Retreat hat sie Momente erlebt, wo sie gefühlt 100% bei ihr in den Füßen war, die Meditation. Dann kam sie zu Hause an. Waren jetzt die Eheprobleme währenddessen da oder nicht?
Mhm.
Also, wir haben es ja hier so öfters von Kontakt, Gefühl.
Mhm.
Und sie ist ja selber eine Dhammafrau, die sagt mir, ja, die Illusion der Durchgängigkeit, das ist, oder da hatten wir uns im Gespräch so, waren jetzt in der Zeit, wo sie ganz in den Füßen war, war dann ihre Beziehungsprobleme eigentlich existent oder nicht?
Ja, klar. Und ja. Zu welcher Erkenntnis ist sie gekommen?
Naja. Die Logik hat dann schon irgendwie gesagt, naja, irgendwie nicht. Aber irgendwie daheim angekommen, irgendwie doch.
Irgendwie doch, ja. Lumpur Schade, er hat ja diese Erkenntnis in diesem Moment gehabt, diese Kontinuität, in dem Moment, wo die zerbricht, ist, wie hat er sich ausgedrückt, Freiheit. In dem Moment, wo er gesehen hat, dieses Hören und das Geräusch und das Wissen und das Hören, das sind verschiedene Sachen. Das ist keine Kontinuität. Das kann weg sein, das kann wieder da sein. Und als er dieses Prinzip verstanden hat, da ist er dann aber auch nicht unmittelbar, auch erst später hat er dann diese Kettenreaktion ausgelöst bei ihm, wo der Geist in diese tiefen Samadhi-Zustände gegangen ist. Aber das war genau diese Erkenntnis, diese Unterbrechung der Kontinuität, wo dann sich plötzlich alles in Frage stellt. Ja, so war, ja, wo ist die Beziehung in dem Moment? Die ist ja nicht da. Von einer Sekunde auf die andere ist sie halt wieder da. Wir lieben unsere Kugel, wir lieben unsere Kandas. Das muss richtig tief gehen, bis der Geist so weit loslässt, dass das, ja, man ist ja egal.
Genau, und auf der Ebene war die das Beziehungsproblem auch da. Also wenn du weit genug zurückgehst, bis im, deswegen heißen die ja Kandas, das ist ein Haufen. Mhm. Haufen Bestandteile. Dann nimmst du irgendeinen Teil raus, aha, Beziehungsprobleme, Umweltprobleme, Gesundheitsprobleme, alles derselbe Haufen. Also von daher, es war immer noch in demselben Haufen. Aber jetzt mal gerade dieses Ding halt nicht da. Und Gehmeditation war wahrscheinlich jetzt nicht so unmittelbar schmerzhaft und unangenehm. Aber auch Teil des Haufens, mein Haufen.
Ich bin so fasziniert, wie mäßig ich bin.
Wenn so eine Bürde wegfällt, egal welcher, wie schwer die Bürde ist, aber auch wenn nur eine kleine Bürde ist, ne, aber dieses Gefühl der Befreiung, oder diese Entlastung, ja, das ist halt unbeschreiblich. Das ist halt total, ja, toll. Aber trotzdem kommst du wieder zurück in den Haufen. Es reicht immer noch nicht. Ja, und wenn du diesen Hubacher glauben darfst, ne, wenn die erzählen, selbst so jemand wie Lumpur Blirn, der sich an frühere Leben erinnert oder andere, wie viel Leben die jetzt schon da sich irgendwie mit diesem Dhamma beschäftigen. Und das ist halt frustrierend, wir wissen es ja nicht. Ne? Jemand, der sich nicht daran erinnern kann, wir können ja nur spekulieren, das bringt es ja auch nicht. Wie lange mache ich jetzt schon daran rum? Wie viel Leben brauche ich noch? Aber muss ja nicht, finde ich ein gutes Mantra. Passt immer.
Das war ja auch das Fazit von der Nonne im Kultur. Lass die Kugel los, lass sie runter.
Lass sie runterrollen.
Und dann ich.
Ja, genau.
Geh ein.
Nicht so einfach. Ich muss ja nicht, aber ich kann das nicht loslassen. Es kommt zurück wie ein Bumerang. Ich muss diese Gedanken nicht weiterdenken, aber ich kann nicht aufhören.
Naja, also in manchen Situationen, wenn ich habe das ja auch, dass ich besessen bin von manchen Sachen für eine gewisse Zeit. Und dann musst du aber auch die Weisheit haben zu sehen, naja gut, das ist jetzt gestaltet, das ist jetzt halt mal so. Und dann musst du dich halt damit anfreunden. Dann musst du das halt ausbreiten. Manchmal kommt es nicht drum rum. Geht ja gar nicht anders. Also ich auch nicht, dass ich jetzt jederzeit da diese Fähigkeit besitzen, aber das ist halt eben das, was Weisheit ist. Wenn ich das jetzt mit Gewalt wegmachen will, dann ist es eben genau dieses Dukkha, was ich nicht brauche. Also ist Dukkha genug, dass ich jetzt dummes Zeug denken muss, aber dieses dumme Zeug nicht denken zu wollen und da irgendwie gegen zu kämpfen mit ungeschickten Mitteln, wenn ich sowieso weiß, dann hat jetzt keinen Sinn, dann macht halt noch mehr Dukkha. Wenn du dann irgendwie so einen Punkt zumindest findest, von dem du so ein bisschen die Beobachterposition einnehmen kannst, ja, und das dann einfach ausreiten kannst, dann
auch gut.
Patipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namam.
Ja, der Grund, warum heute Abend nicht 20 oder 30 Leute hier sind, ist ja auch, weil die alle was zu tun haben.
Kugel hochschieben.
Die Kugel hochschieben.
Eine ruhige Kugel schieben.
Ich schiebe eine ruhige Kugel, genau.
We are not your friends. We don't give a damn for what you're saying.